Hey, Zeit, mach das Tor auf.
Du? Was willst du denn schon wieder hier?
Zu meiner Schwester Ereshkigal will ich. Mach's Tor auf.
Das hast du das letzte Mal auch behauptet. Und was kam dabei heraus, als ich dir Tür und Tor geöffnet habe? Nur Unglück. Nichts als Hunger und Dürre kamen seitdem über die Erde. Dich lasse ich kein zweites Mal herein.
Wenn du das Tor nicht sofort öffnest, trete ich's ein, zerschlag den Riegel und häng die Türflügel aus.
Du stehst vorm falschen Tor. Hier ist der Ausgang. Für die Toten und das auch nur einmal im Jahr. Wenn Ur-Shanabi sie im Ferkan von Irkalla übers unterirdische Meer bringt, ihre Familien zu besuchen.
Mach auf, oder ich bin's, der die Toten herauslässt. Und ich schwöre dir, sie werden die Lebenden dann fressen. Ur-Shanabi ist bei mir.
Ah, deshalb also kommst du nicht vom Westen durch die Wüste und stehst vor dem Eingangstor dort wie jeder andere auch.
Willst du endlich aufmachen und meiner Schwester sagen, dass ich hier bin?
Schwarz vor Wut waren ihre Lippen beim letzten Mal. Was denkst du wohl, wird die Königin der Unterwelt mit mir machen, wenn ich dir jetzt die Hintertür aufhalte? Nein, diesmal muss ich wissen, was du vorhast. Wirst du schön langsam zu alt für eine Göttin der Liebe oder für den Krieg? Sehnst du dich bereits nach der ewigen Finsternis?
Was geht das dich an? Glaubst du wirklich, ich würde das dem erstbesten Türsteher auf die Nase binden?
Ishtar, ich lasse dich nicht herein, bevor ich nicht wirklich glaube, dass es nicht einfach nur der erstbeste Vorwand ist, mit dem du dich bei uns einschleichen willst. Als Wächter habe ich hier viel Zeit und das Tor ist aus Stein.
Ich bin mit Gilgamesch gekommen. Genügt dir das?
Gilgamesch? Von dem es heißt, er wäre unsterblich? Weißt du nichts Besseres, um dir Eintritt zu verschaffen?
Es ist wohl eher so, dass er nicht weiß, wie sterben. Er meint, er hat zu viel von einem Gott dafür. 6 Nächte schon liegt er auf seinem Sterbebett. Der Thron zu seiner Linken aber, auf dem längst seine Seele sitzen sollte, ist noch immer leer. Er hält es weder aus zu stehen, noch zu sitzen. Essen und trinken kann er auch nicht mehr. Nur noch stöhnen. Und der Schweiß rinnt ihm vom Körper wie geschmolzenes Fett. Anzu, dieser Ghul, wartet am Fußende seines Bettes, aber auch er vermag ihn nicht zu erlösen von seinem Leid. Der Stein wurde noch immer nicht vor sein Grabmal gerollt. Jenem Grab, das Gilgamesch für sich und seinen Enkidu vor langer Zeit schon mitten im Euphrat errichten ließ. Und das Flussbett trocknet unter der Sonne aus und wird rissig.
Wir machen ja mal einen Cut im Epilog, bevor dieser Monolog uns zu viel von der Geschichte spoilert für alle, die es noch nicht kennen. Denn heute reden wir über das Gilgamesch-Epos. Ein sowohl von Jonas als auch mir sehr wertgeschätztes literarisches, uraltes Schriftstück. Das längste Vers-Epos in Langform, das wir erhalten haben. Also weltweit das längste lange Epos in Versen, die erste richtige Geschichte.
Die Geschichte.
Die Geschichte eigentlich. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute die Zeit haben, ein bisschen über den Inhalt des Gilgamesch-Epos zu sprechen, ein bisschen über die Entdeckung davon, ein bisschen darüber, wie sich das Buch über die Zeit schon in der Bronzezeit verändert hat. Und die Editionsgeschichte, wie wir die Editionsgeschichte eines Keilschrifttextes verfolgen können und daran auch ein bisschen was über die Zeit lernen, in der das immer wieder populär war. Und ja, ansonsten einfach viel Spaß haben mit guter Prosa heute. Und genau, bevor wir loslegen, das Ganze basiert heute in großen Teilen auf der großartigen Übersetzung von Raoul Schrott. Die können wir euch sehr ans Herz legen. Also wenn ihr mitlesen wollt zu der Folge oder die, dann holt euren Raoul Schrott Gilgamesch aus dem Regal. Könnt ihr heute parallel mitlesen in unserer kleinen Gilgamesch-Stunde. Ich habe für dich ein Zitat von Rilke rausgesucht, aus einem Brief von Rilke an Katharina Kippenberg, wo der gute Rainer Maria seine große Leidenschaft für das Gilgamesch in einem Brief an sie niederschreibt zu einer Zeit, als es noch nicht so viele Übersetzungen ins Deutsche gab und das Ganze gerade popularisiert wurde in den ersten großen, größeren Auflagen von populären Übersetzungen des Gilgamesch in Deutschland am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Gilgamesch ist ungeheuer. Ich kenn's aus der Ausgabe des Urtextes und rechne es zum Größesten, das einem widerfahren kann. Von Zeit zu Zeit erzähle ich's dem und jenem den ganzen Verlauf und habe jedes Mal die erstaunendsten Zuhörer. Ja, Rilke ist ziemlich begeistert.
Genau, und ich denke, wir kennen das Gefühl, wenn ich nach 3 Bier Leute vom Gilgamesch-Epos in Kneipen zulaber, dann weiß ich jetzt, dass es Rilke genauso wie. Dann kann ich jetzt sagen, ich bin da nicht ein verlorener Mensch mit Gesprächsthemen, die sonst keinen interessieren, außer den Leuten, die diesem Podcast folgen, sondern dann kann ich mich da auf eine große literarische Tradition des leicht angetrunkenen Zuschwallens mit Texten aus der Antike mich da einreihen.
Und es ist ja eigentlich auch ganz interessant, obwohl der Text schon uralt ist, obwohl ihn relativ viele Leute kennen, ist er trotz allem doch irgendwie unbekannt, habe ich das Gefühl. Wenn man Leute drauf anspricht, haben sie vielleicht schon mal Gilgamesch, also von Gilgamesch haben sie vielleicht schon mal gehört, aber sie können jetzt nicht so genau sagen, worum es da überhaupt geht. Und dass es der älteste Text ist, das ist auch den wenigsten bewusst. Also,
und da sehen wir eben auch, dass die homerischen Epen an einigen Stellen sehr ähnlich sind zum Gilgamesch-Epos und wir eben zum Beispiel aus der Bibel einige Querverweise haben, die einem nicht auffallen, wenn man kein Experte für akkadische und sumerische Literatur ist wahrscheinlich. Und was wir nicht sind, aber Raoul Schrott eben und die Leute, deren Texte wir gelesen haben für heute. Also nur um das klarzustellen. Ja, und ein extrem faszinierendes Thema. Und wir steigen heute mal mit der Entdeckung ein. Wie kamen wir überhaupt zum Gilgamesch-Epos? Denn bevor Rilke diesen Brief geschrieben hat, hat das Buch einen kleinen Skandal ausgelöst, einige Jahre davor. Und das Ganze hängt auch wieder einmal wieder mit den weiteren Entwicklungen zusammen, über die wir so oft in diesem Podcast reden im 19. Jahrhundert. Nämlich diese große Zeit der Verwandlung. Also die Entthronung des Menschen, den großen Schock, dass der Mensch von den Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert zunehmend aus der Mitte der Welt verdrängt wird.
Hallo Darwin.
Genau, hallo Darwin und die Wahrheiten der Bibel zunehmend angezweifelt werden. Ich habe das ja in anderen Podcasts schon angesprochen, dass bis dahin in Europa das durch das mehrheitsakzeptierte Bild schon war, dass die Welt irgendwie 4000 Jahre alt ist. Und dann kam im 18. und 19. Jahrhundert eben zunehmend aus den jungen Disziplinen wie Geologie, Archäologie, Paläontologie immer mehr Beweise, dass die Erde eben viel, viel älter ist, als man angenommen hat. Dass das Ganze eben nicht vor 4000 Jahren basierend auf Rechnungen, da haben Leute im Alten Testament rumgerechnet, die Ahnenlinien, die da drin aufgemacht werden, zurückgerechnet und gesagt, gut, die Erde muss 4000 Jahre alt sein. Und da wurde ab und zu ein bisschen justiert, ein paar Jahre vor oder zurück. Aber wenn dann eben die ersten Höhlen entdeckt werden mit offensichtlich den Hinterlassenschaften von Menschen, die zehntausende Jahre in die Vergangenheit zurückreichen oder noch mehr, dann schockiert das natürlich dieses Weltbild und die grundlegende Wahrheit der Bibel wird auf einmal angezweifelt. Einfach, weil sie nicht mehr kohärent ist mit dem Wissensstand, der im 19. Jahrhundert dann über unsere Umwelt beginnt, sich zu formieren. 1859 hat dann Darwin sein Buch Origin of Species herausgebracht und stellt darin eben die grundlegende Theorie auf, dass der Mensch nicht von Adam und Eva abstammt, sondern von niederen Tieren, die sich dann, ja, also die ganze darwinische Theologie, nee, falsch, nicht Theologie, Theorie über die Ursprünge der Menschheit. Und das hat interessanterweise dazu geführt, dass viele Wissenschaftler und Gelehrte ihre Bemühungen verdoppelt haben, um Beweise für die Wahrheit der Bibel zu finden. Und zu sagen, mit diesen neuen Methoden, die wir jetzt haben, mit den neuen Wissenschaften, müssen wir doch eigentlich auch dann, wenn wir daran glauben und uns davon überzeugt sind, dass das die historische Wahrheit ist, dann müssen wir die historische Wahrheit der Bibel doch belegen können. Spannende Motivation hinter Archäologie und Forschung erstmal.
Vielleicht hat das Geld der Kirche auch eine Rolle gespielt, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube tatsächlich schon, dass es viele Leute waren, wenn dein Weltbild da so erschüttert wird und wenn eine kleine Minderheit anfängt zu behaupten, dass das gesamte Fundament deines Geschichtsbildes falsch ist, dann ist die erste Reaktion erstmal das abzulehnen.
Ja.
Das ist ja schon, also So Neuigkeiten in Wissenschaft und so setzen sich ja oft nicht über Nacht durch, sondern brauchen eine Weile, um anerkannt zu werden und haben oft lange Diskussionen und Diskurse hinter sich, bis sie dann irgendwann das Bild der breiteren Öffentlichkeit erreichen und oder beeinflussen können. Und ja, in dieser Zeit, als Darwin sein Buch schrieb, war in London ein junger Mann namens George Smith unterwegs, der mit 14 die Schule verlassen hatte und als Graveur für Banknoten gearbeitet hat in London. Dieser junge Mann hatte, wie wir beide auch, eine ungesunde Faszination für historische Artefakte und war zu der Zeit besonders fasziniert von Berichten, die von Forschern im heutigen Irak nach England geschickt wurden und von Artefakten, die dort ausgegraben wurden. Im antiken Mesopotamien, ja, im Zweistromland Euphrat und Tigris. Smith verbrachte seine Mittagspausen zwischen dem Gravieren von Banknoten im British Museum, was in der Nähe von seiner Arbeit war, und hatte dort dann Zugang zu den Beständen bekommen und durfte dort ein bisschen mit auf die Artefakte gucken. Die Mitarbeiter wurden dann, weil einfach jede Mittagspause da war, auf ihn aufmerksam und 1866 stellte ihn die Museumsleitung ein, um Zehntausende von Tonscherben zu analysieren, die Jahre zuvor aus Mesopotamien in großen Lagerkisten ins Museum verschifft wurden und dort einfach rumlagen, mit denen sich keiner beschäftigt hat. Und dachten sie, dieser Nerd, der bei uns hier immer in der Cafeteria rumhängt mittags und die Tonscherben anguckt, den lassen wir. Das ist die richtige Person für den Job. Als Graveur hat er bestimmt ein Auge für Detail. So. Und diese Kisten und die Artefakte stammten aus Ninive, einer Hauptstadt der Assyrer und eben einer zentralen, wichtigen Stadt, kennen wir auch aus dem Alten Testament zum Beispiel. Denn in Ninive war das Herrschaftszentrum von Ashurbanipal. Der hat damals das Herrschaftszentrum, glaube ich, von Babylon nach Ninive verlegt. Und war einer der großen Könige des Neuassyrischen Reiches so im 7. Jahrhundert vor Christus. Als die Tafeln dann zum ersten Mal ausgegraben wurden, konnte noch keiner Keilschrift lesen. Deswegen coole Artefakte, aber solange niemand diese Schrift entziffert mit beschränktem Wert. Sieht cool aus, aber keiner weiß, was draufsteht. Aber das änderte sich, als George Smith das Keilschrift-Game betrat. Denn der untersuchte die Scherben dann ungefähr 10 Jahre und fand dabei einen Bericht in Keilschrift über eine große Flut, die fast die gesamte Menschheitsgeschichte auslöschte und nur die Familie von einem Mann hat überlebt.
Moment, ist das nicht die Bibel?
Moment, das kommt mir doch bekannt vor. Das ist doch irgendwie ein bisschen wie die Geschichte von Noah. Und als er das gelesen und entziffert hatte, so der Mythos, sprang er im British Museum auf und war so erregt, dass er sich alle Kleider vom Leib riss und dann nackt durch sein Studienzimmer getigert ist, weil er also so einen kleinen emotionalen Zusammenbruch hatte, Smith auf jeden Fall bei der Entdeckung, weil er gesagt hat, jetzt hat er die Wahrheit von Genesis belegt. Er hat die Wahrheit der Bibel wissenschaftlich belegt, indem er diesen Text gefunden hat. Das war seine Ansicht. Und als Smith dann 1872 der Society of Biblical Archaeology seine Erkenntnisse präsentierte, war sogar der damalige Premierminister Gladstone anwesend. Das hat eine breite Öffentlichkeit erreicht und das Interesse war sehr, sehr groß an endlich einem wissenschaftlichen Durchbruch, der probiblisch etwas belegt. Nicht nur wie die ganzen Hiobsbotschaften, die aus der wissenschaftlichen Forschung davor kamen. Die Entdeckung machte dann in ganz Europa und den Vereinigten Staaten entsprechende Schlagzeilen. Die Londoner Zeitung, der Daily Telegraph, hat dann Smith ein Stipendium angeboten, um weitere Reisen zu finanzieren, damit er dieser Entdeckung nachgehen kann. Damit wurden ihm 2 weitere Reisen finanziert nach Mesopotamien. Auf der zweiten dieser Reisen starb er dann aber bereits im Alter von 36 Jahren in Aleppo an der Ruhr.
Ist das nicht ein Fluss? Ich weiß nicht, was die Ruhr ist. Also die Krankheit.
Nee. Die Ruhr gibt es auch als Fluss im Ruhrgebiet, aber an der Ruhr sterben ist, glaube ich, Durchfall bis zum Exitus.
Okay, gut, haben wir das geklärt.
Okay. er hat leider dann aber auch nie mehr erfahren, dass er mit seinen Tontafeln nicht die Wahrheit des Alten Testamentes belegt hat. Also er, vielleicht ist er gnädigerweise rechtzeitig an der Ruhr gestorben, noch im Glauben, dass er erfolgreich das Alte Testament da gerettet hat, die Rezeption davon. Was er stattdessen getan hatte, ist, er hat die 10. Tafel, 11. Tafel des ältesten Langgedichts der Welt entdeckt, nämlich des Gilgamesch. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür. Unabhängig seiner Bemühungen war es eine vollkommen angebrachte Reaktion, sich die Kleider vom Leib zu reißen, weil er hat unsere Vorstellung der Menschen in der Bronzezeit extrem bereichert. Wenn wir das Gilgamesch-Epos vor allem in dieser moderneren Übersetzung lesen, aus der wir euch heute immer wieder vorlesen wollen, finde ich es beeindruckend, wie nah, wie modern das an unserem Leben dran ist. Nicht nur in seinen Problemen und Problemstellungen, sondern auch in der Art, wie das Theater aufgebaut ist. Wie das Theater geschrieben ist, wie das Theaterstück auf... Ne? Also wir gehen nachher auf die Editionsgeschichte noch ein, wo diese Version herstammt, wer der Autor ist und so. Aber großartiges literarisches Werk aus einer Zeit, in der wir sonst vor allem Gesetzestexte haben. Und die homerischen Epen gehen dann auch los, aber das ist eben deutlich älter und gibt uns Einblick in eine ganz andere Welt. Uruk, die Stadt von Gilgamesch, die im Epilog auch schon mal erwähnt wurde, im Prolog, in der die Geschichte von Gilgamesch ihren Anfang nimmt, wurde selbst von der Deutschen Orientgesellschaft ausgegraben, unter anderem im 19. Jahrhundert. Hier ein Zitat von Raoul Schrott aus Gilgamesch.
Was die Deutsche Orientgesellschaft in Uruk ausgrub, umfasste an die 6 Quadratkilometer und hatte gleich 2 heilige Bezirke. Dies lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass in Uruk 2 Orte zusammengewachsen waren, die sich an einer Furt des Euphrat gegenüberlagen. Neben diesen Kultanlagen gab es einen Hafen, ein Handwerkerviertel, Schafställe, Palmenhaine und Lehmgruben. All dies umgeben von einer 9,5 Kilometer langen doppelten Ringmauer. Hier lebten je nach Schätzung zwischen 30 und 70.000 Menschen, die mit Abstand größte Ansiedlung der Epoche. Uruk war also die erste Großstadt der Welt.
Also wir haben tatsächlich das Epos des Gründungsvaters, des mythischen Gründungsvaters und wahrscheinlich sogar historischen Königs der ersten Metropole der Welt.
Ja, im Gilgamesch-Epos wird ja auch nochmal sehr genau darauf eingegangen, wie die Stadt aufgebaut wurde, wie viel Morgenland die Mauer umfasst und ja.
Genau, das beginnt eigentlich und endet mit einer Beschreibung der Stadt.
Ich glaube, im Originaltext wird es auch immer als Uruk der Schafpferch irgendwie wird so genannt. Das finde ich ganz spannend.
Ja, weil die Leute da, wenn du 70.000 Leute in dieser Stadt drin hast und sonst die Leute nomadisch und es gibt viel Platz und viel weniger Menschen wie heute. Und dann hast du diesen einen Ort, wo die Menschen freiwillig auf eine Art und Weise 70.000, jetzt als obere Schätzung, auf einem engen Gebiet zusammenleben. Und das Schaf ist schon domestiziert, das Pferd noch nicht. Da ist es ein ziemlich guter Vergleich, ein Schafspferch so als Metapher zu nehmen, weil das ist, die haben noch keine Sardinenbüchsen gehabt, um diese Metapher bedienen zu können. Deswegen war der Schafspferch das nächstgedrängteste. So, ja. Und Uruk war halt nicht nur eine der ersten Städte, sondern auch die Haupttriebkraft der Urbanisierung und Staatsbildung. So von 4000 bis 3200 vor Christus in der sogenannten Uruk-Periode oder Uruk-Expansion. Und in dem Zeitraum von ungefähr 800 Jahren vollzog sich ein zunehmender Wandel von kleinen landwirtschaftlich geprägten Dörfern in der Region zu einem immer größer werdenden städtischen Zentrum mit einer Fulltime-Bürokratie, wie wir das heute auch kennen, richtiger Staat, ja, einem Militär. Und einer extrem stratifizierten Gesellschaft mit ganz klaren Hierarchien. So. Und obwohl neben Uruk auch andere Siedlungen existierten, waren die in der Regel so 10 Hektar groß. Und Uruk war halt um vieles größer und komplexer aufgebaut wie diese. Die Sumerer, die aus dem Dunkel der Geschichte kommen und uns die Keilschrift bringen und auch diese frühesten Gilgamesch-Epen und Fragmente, haben dann dieses städtische Leben, dieses Staatentum exportiert und sich zunehmend auf ihre Nachbarn ausgewirkt, die umliegenden Völker. Und die haben dann eben nach und nach angefangen, auch ihre eigenen vergleichbaren und konkurrierenden Stadt-, Wirtschafts- und Kultursysteme zu entwickeln. So, ja. Was ist jetzt der konkrete Bezug zwischen Uruk und Gilgamesch? Und wer ist dieser Gilgamesch überhaupt? Raoul Schrott informiert.
Als Erbauer ihres Schutzwalls nennt eine Inschrift aus der Zeit um 1800 vor unserer Zeit Gilgamesch. Eigentlich Bilgamesch auf Sumerisch. Die aus der Zeit um 1950 vor unserer Zeit stammende sumerische Liste, auf der die Könige vor und nach der Flut verzeichnet sind, führt ihn als fünften König jener nachsintflutlichen Dynastie an, die mit einem gewissen Meskhia-Gasher beginnt, dem Sohn eines Sonnengottes. Gilgamesch, so heißt es dort, war der Sohn eines En-Priesters von Kulab und eines Lil-Dämons. Er soll legendäre 126 Jahre regiert haben, sein Sohn Urlugal dann nur noch 30. Als historische Persönlichkeit setzen ihn chronologische Querbezüge um 2650 vor unserer Zeit an.
Also vor 4.500 Jahren, 4.674 Jahre seit Gilgamesch König in Uruk war. Das ist ja doch mal eine Zeitzählung. Da wäre ich doch mal dabei. Dann können wir auch das vor und nach unserer Zeit viel, viel praktischer aufgebaut. Dann ist alles auf jeden Fall sehr spannend, dass er eben auch diesen, auch das mit dem Lil-Dämon ist so ein bisschen, es ist weiter auslegbar, was das bedeutet. Enkidu, der uns gleich auftaucht als zweite Hauptfigur des Gilgamesch-Epos neben Gilgamesch. Der erste wilde Mensch wird auch als Lil-Dämon bezeichnet. Lil kann aber auch Windhauch bedeuten und wird mit dem Traumgott in Verbindung gebracht. Oder es kann ein Niemand, ein Unbekannter bedeuten. Also auch ein unbekannter Dämon, ein wilder Dämon, wäre irgendwie eine Übersetzung.
Ganz nebenbei auch ein großartiger Rappername.
Lil Dämon? Ja. Ja. Ja, warum gibt es das auch nicht? Ja. Und dann in den Interviews den altsumerischen Bezug.
Ja.
Das, also Lil Dämon ist noch offen für alle zukünftigen Cloud-Rapper des 21. Jahrhunderts. Wir wollen 1% der Einnahmen für die Namenskunst. Oder eine Patreon-Unterstützung. Kannst du auch 3 Euro auf Patreon, kannst Lil Dämon. Gilgamesch ist auf jeden Fall ein Teilgott. Ja, er ist nicht rein menschlich. Er ist ein mythischer König, der aber höchstwahrscheinlich tatsächlich auf eine real existierende Person zurückgeht, die König war irgendwann und die laut dem Epos ja auch selbst die Geschichte in Stein gemeißelt hat nach ihrer Reise. Um was geht es denn jetzt eigentlich im Gilgamesch-Epos? Bevor wir mit der Editionsgeschichte einsteigen und anschauen, wer wann was genau geschrieben hat, müssen wir uns erstmal anschauen, um was den Inhalt des Eposes. Ich habe hier mal eine Kurzfassung zusammengeschrieben und habe mir überlegt, wir könnten die Kurzfassung lesen und dann immer wieder in Textübersetzungsausschnitte einsteigen und die dann einfach vorlesen, schöne Textpassagen, dass wir, weil wir schaffen es jetzt nicht, das ganze Buch vorzulesen, leider, aber wir können euch so ein bisschen ein paar Highlights geben und eine Kurzfassung der Geschichte.
Gilgamesch, ein mächtiger König von Uruk, der zu einem Drittel Mensch und zu zwei Dritteln Gott ist, missbraucht seine Macht und unterdrückt sein Volk. Die Götter erschaffen einen wilden Mann, Enkidu, der mit Gilgamesch rivalisieren soll.
Ich habe hier eine Übersetzung, die jetzt nicht von Raoul ist, die ich aber tatsächlich in dem Fall sehr schön fand für die Einleitung.
Dies ist die Geschichte eines Mannes, der alles wusste, was man wissen konnte. Er sah die verborgenen Dinge aus der Zeit vor der Sintflut. Er baute die Mauern von Uruk. Erklimme diese Mauern. Untersucht ihre Fundamente, bestaunt ihr Mauerwerk. Keine andere Stadt kann mit den starken Mauern von Uruk mithalten. In der Stadt befindet sich ein Tempel.
und in dem Tempel steht ein Zedernholzkästchen. Öffne die Kiste. Nimm die Tafeln heraus und lies die Geschichte von Gilgamesch. Gilgamesch, der wilde Stier, vollkommen an Kraft, alle anderen übertreffend. Gilgamesch, der Held, stark und schrecklich. Wer anders als Gilgamesch kann sagen, ich bin der König, der seinesgleichen sucht. Gilgamesch war sein Name vor seiner Geburt. Die große Göttin Aruru gestaltete seinen Körper. Sie machte ihn zu zwei Dritteln zum Gott und zu einem Drittel zum Menschen. Shamash, die Sonne, gab ihm Schönheit. Adad, der Sturm, gab ihm Mut. Gilgamesch, der stärkste von allen. Lang war seine Reise und mühsam seine Arbeit. Erschöpft kehrte er in die Stadt Uruk zurück und schrieb diese Geschichte nieder.
Ja, das ist doch eine sehr schöne, sehr cinematische Einführung, die uns dazu auffordert, uns gedanklich nach Uruk zu setzen, uns die Stadtmauern anzuschauen und uns die Geschichte des Gründers dieser Stadtmauern, der die als erstes gebaut hat, anzuhören und die Geschichte, die als Fundament der Mauern eingemeißelt ist.
Ja, da geht ein bisschen unter, dass er eigentlich zumindest am Anfang des Textes ein ziemliches Arschloch ist.
Dazu habe ich jetzt ein Zitat von Seite 50, wo Gilgamesch selber beschreibt, was er so gemacht hat, bevor die Geschichte losgeht, was für ein König er war. Wir kamen immer aus dem Hinterhalt der Dämmerung, überfielen die Karawanen, holten uns die Ballen von den Frachtkähnen oder plünderten die Dörfer, wenn die Männer auf dem Acker oder beim Vieh waren, brannten die Kornfelder und die Palmgärten nieder. Wer die Waffen gegen uns ergriff, wurde umgebracht. Die Weiber vergewaltigten wir, köpften die Anführer und spießten ihre Köpfe auf. Den übrigen stachen wir die Augen aus, die Wasserräder anzutreiben, dazu genügen Blinde. Die Altäre und Tempel ihrer heidnischen Götzen zerschlugen wir im Namen von euch Göttern, bis jeder merkte, dass es klüger war, sich mit uns zu verbünden, als sich zu widersetzen. So eroberte ich mir erst das Hinterland, dann ein Reich. Ich, von dem man sagte, ein Dämon habe mich gezeugt, mit meiner Mutter, die eine Göttin ist, oder man habe mich, das Kind eines Hohepriesters, ausgesetzt. Mein Ziehvater jedenfalls war Lugalbanda, ein König. Dann erhob ich Uruk zur Hauptstadt. Rings um die Schafpferche und Ställe ließ ich eine Mauer errichten, mehr als 6 Meilen lang, 18 Fuß dick und Stützpfeiler alle 12 Schritte. Geht den Wall entlang und klopft seine Grundfesten ab, prüft das Mauerwerk genau. Jeder einzelne Ziegel wurde gebrannt, bruchlos übereinander gefügt. Ein Wall wie mit einer Schnur gezogen. Und dann klettert den Wehrgang hoch und schreitet ihn ab. Gleißen die Zinnen nicht wie gehämmertes Kupfer? Zu beiden Seiten des Flusses sind Kanäle und Deiche. Zweikorn und Gerste, Sesam und Flachs wächst nun zwischen dem Brachland und den Weiden fürs Vieh. Einen Morgen umfassen die Gebäude, Straßen und Plätze, einen Morgen die Palmenhaine und die Obstgärten, einen die Lehmgruben und ein halber Tempel und Palast und so weiter. Also eine Beschreibung der Brutalität des Krieges und wie brutal die ersten Staatengründungen hier auch schon waren. Also dieses nietzscheanische Zitat, dass jeder Staat wurde, die Gründung jedes Staates ist in Blut getränkt oder so, ist ein Nietzsche-Zitat. Und ja, das lässt sich hier bis auf die allerersten Staaten rund um Uruk auch zurückführen. Genau, das große Problem, das die Leute in der Stadt mit Gilgamesch haben, ist aber weniger, dass er ein erfolgreicher und brutaler Kriegsherr ist oder dass er Städte baut, sondern das Problem ist, dass er den ganzen Tag Fußball spielen will und mit allen Frauen Sex haben will, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er ist einfach, der Junge hat zu viel Energie und also mit den Männern will er den ganzen Tag Ball spielen und ringen und so, und mit den Frauen will er den ganzen Tag Sex haben. Und das nervt irgendwann. Die kriegen nichts mehr hin in der Stadt. Sind alle damit beschäftigt, die ganze Zeit den König zu bespaßen.
Ja. Und dann muss sich ja was ändern.
Was ist die Lösung der Götter, zu denen sie die Gebete der verstörten Stadtbevölkerung erheben?
Naja, dann basteln wir ihm einen Spielkameraden, der mit gleicher Kraft gesegnet ist, das mit ihm aufnehmen kann.
Smartphone hätte auch funktioniert. Man hätte ihm auch einfach ein Smartphone geben können. Ne? Kannst, ganzen Tag doomscrollen. Ja, aber genau, die Lösung ist, sie machen einen wilden Menschen, den Enkidu.
Ja, ich finde die Szene auch ganz schön, wie er erschaffen wird. Aber vielleicht kommen wir da auch noch dazu. Ist ja auch wieder ein Bezug zur Genesis.
Nee, lies die gerne mal vor.
Also hier mal kurz die Erschaffung von Enkidu. Ich befeuchtete meine Hände mit Wasser, nahm den Lehm und kniff mir einen großen Klumpen ab. Ich knetete ihn weich, schlug ihn, spuckte darauf und gab ihm seine Form. Dann warf ich diesen Rohling weit hinein ins Hochland, der Wüste, damit er ausbrenne und hart werde, wie ein aus allen Himmeln gefallener Stein. Wie Lehm in der Hitze springt, sich überzieht mit feinen Rissen, so war auch er über und über bedeckt von Haar. Es wuchs so dicht wie ein Horst Alfalfa-Gras und fiel der ungeschlachteten Kreatur strähnig über den Rücken, lang wie bei einer Frau. So kam Enkidu in der Stille der Wüste zur Welt und wusste nichts von anderen Menschen. Er kannte kein Haus, kannte nur den Wind. Unter den Wildherden wurde er groß. Er grub nach Wurzeln und graste auf der Steppe. Er drängte sich mit den Gazellen am Wasserloch und paarte sich im Schlamm mit ihnen. Sich selbst sah er nur im Spiegel des Wassers. Sah sich, aber er kannte sich nicht. Ich, der Gott Enki, gab ihm seine Größe und seinen Namen. Enkidu zu heißen war ihm von Geburt an bestimmt. Zu zwei Teilen war er Mensch, zu einem Tier.
Ja, und diese, das ist natürlich sehr spannend, das ist natürlich die Referenz zu den noch nicht zivilisierten Menschen, die rund um Uruk existieren. Er ist der Nicht-Stadtbewohner, der Mensch der Wildnis, der außerhalb des Staates irgendwie existiert, ja, und wild in der Natur lebt, im Naturzustand, paradiesisch, eins mit der Natur, auch wenn in der Erzählung vom Paradies der Sex mit den Gazellen immer nicht erwähnt wird, im paradiesischen Urzustand. Und es wurde spannenderweise 2018 erst eine Tafel entdeckt, wo die Methode, mit der Enkidu dann zivilisiert gemacht wird und aus der Wildnis Teil der Menschheit wird, in Detail beschrieben ist. Und die Methode ist wunderbar. Also sie ist sehr unterhaltsam.
Wir können vielleicht noch kurz sagen, warum er zivilisiert wird. Und zwar beschwert sich ein Jäger bei Gilgamesch, dass er immer Gruben gräbt an diesem Wasserloch, wo die Gazellen zum Trinken kommen. Und dass ein großer Mensch die Gruben immer zuschüttet und die Tiere beschützt, die er jagen möchte. Und daraufhin hat dann der Vater des Jägers, glaube ich, auch die Idee, der Gilgamesch dann zustimmt, ihm eine Frau zu besorgen, beziehungsweise eine Hure.
Genau, und der Prostituiertenstatus ist in der Forschung tatsächlich mittlerweile ein bisschen umstritten, weil es verschiedene Textfragmente gibt und wir sehen, wie sich die Rolle der Frau in dem Werk auch immer weiter verändert. Da können wir nachher drauf eingehen, wenn es um die Versionsgeschichte geht, tatsächlich. Mhm. Ja. Also wie über die Zeit hinweg in der gleichen Geschichte Frauen andere Rollen und Titel bekommen. Und genau, aber es ist in der Fassung der Fassung aus Ninive, ist es die beste Prostituierte der Stadt, die losgeschickt wird, um Enkidu in den Rahmen der zivilisierten Menschen einzuführen. Das ist auf Seite 59. Ah ja, die Frau heißt Shamhat, ja, die ausgesandt wird. Und Shamhat beschreibt jetzt, wie es lief. Am Rande des Wassers stand ich und raffte die Falten meines Gewands mit der Hand fest über dem Busen. Ich hatte Angst vor ihm. Er war groß, alles an ihm war es. Kaum hatte er mich erblickt, kam er näher. Ich sah nur seine braunen Augen, ließ es fallen, das Kleid, und breitete es vor mir aus auf dem Boden. Er beäugte mich ohne einen Laut. Da löste ich auch das Hüftband und legte mich auf den Bauch. Ich spreizte die Beine und mit ausgestreckten Armen klammerte ich mich an ein paar Büschel Gras. Dann war er über mir. Seine Haare brannten auf meinem Rücken. Er roch nach Erde, sein Mund kalt auf meiner Wange. Ich hörte ihn Worte sagen, die keine Worte waren, bis er ins Stammeln kam und atemlos aufstöhnte. Dann wurde er weich und warm und seine Haut glatt. Er wandte sich ab, sah sich nach seiner Herde um, aber als er sich aufrichtete, scheuten die Gazellen und ergriffen verstört die Flucht. Shangashu, der Jäger, hinter ihnen her. Enkidu versuchte ihn nachzusetzen, doch jeder Schritt fiel ihm nun schwer, als ließe die Erde nicht mehr von ihm ab. Seine Knie zitterten, er blieb stehen wie angewurzelt und blickte ohnmächtig an sich herab. Der Samen rann ihm über den Schenkel, doch ein Glanz ging plötzlich von ihm aus, der mich gänzlich verwirrte. Dann kehrte er langsam zu mir zurück und setzte sich zu meinen Füßen. Er sah mich an, wie kein Mann es je getan hat. Mit dem Finger fuhr er sanft die Linien meines Gesichts nach, als zeichnete er mich. Es war, als ob er mich im Innersten verstand. Ich nahm seine Hand und führte sie zum Bauch, auf dass das Bild von mir vollständig würde. 6 Tage und 7 Nächte lagen wir so am Wasser, vor Hunger aufeinander, bis er satt war von mir, und ich gab ihm, was eine Frau nur geben kann. Ich lehrte ihn, was es ist, das einen Menschen macht, all die Worte, die diese Welt benennen. Lege deine Hand zwischen meine Beine, und sie liegt auf flachem Land. Falb und brach vom Sand, sie streift die hellen Rispen der Federgräser und über die Krannen auf einem Feld, ährendunkel wie ein Schopf Ernten auf einem Acker, und wandert hinauf zu den Hügeln und ins Tiefland, den Kanälen entlang, bis zu den Dämmen des Flusses, wo eine Barke am Ufer mit vielen Seilen vertäut ist, und gleitet weiter mit dem Strom ins Schilf. Geh mit mir, bat ich ihn, in die Stadt zu Ishtars Tempel. Ich mochte ihn. Er war hart und schön wie ein Gott. Viereinhalbtausend Jahre alte erotische Literatur. So. Das macht den Mann zum zivilisierten Menschen. Die Frau.
Ja. Irgendwie so. Aber ich glaube, man muss dazu sagen, also, das ist ja super geschrieben, aber das geht schon erstmal auf Raoul Schrott zurück. Das ist ja diese Theaterstückfassung, basically. Also, Props an ihn.
Willst du die Originalversion davon kurz einen Ausschnitt davon vorlesen, oder?
Das ist deutlich weniger ausgeschmückt vor allem. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle finde. Und Shamhat löste ihr um die Hüften geschlungenes Tuch. Sie öffnete ihm ihr Geschlecht und er sah den Reiz einer Frau. Sie schreckte nicht vor ihm zurück. Sie raubte ihm seinen Atem. Sie breitete ihr Gewand aus. Sie war ein Rücken, ein Hügel, und er bestieg sie. Sie gab ihm, diesem Wilden, was die List einer Frau alles geben kann. Und vor Lust begann er zu stammeln und stöhnte. 6 lange Tage und 7 längere Nächte blieb Enkidu hart und schlief mit Shamhat. Genau, und so weiter und so fort.
Ja, aber ich finde es auch im Original sehr.
Ja, das also stimmt.
Tatsächlich jetzt, deswegen wollte ich jetzt, dass du es vorliest. Es ist tatsächlich eigentlich relativ.
Das stimmt.
Da dran, und natürlich ist da eine Sprachbarriere und alles noch dazwischen. Und nur die Worte 1:1 zu übersetzen,
ja,
ist natürlich auch, nur damit ihr einen Eindruck bekommt, wir können das ab und zu mal machen, auch in den die originalgetreuere Übersetzung reinlesen, damit ihr da ein bisschen eine Referenz für habt. Jonas, liest du den nächsten Teil, wo man da Handlung, jetzt kommt quasi Enkidu, kommt zurück und Gilgamesch hat noch einen prophetischen Traum über die Ankunft von Enkidu und dann kämpfen die beiden. Mhm. Und keiner kann gewinnen. Und das ist für Gilgamesch was Neues, weil er noch nie jemand Ebenbürtigen hatte. Und dann werden sie Freunde. Best Buddies.
Ja.
Und die beiden haben dann ein, ja, gutes Leben, aber ein bisschen gelangweilt, weil sie ja nur jetzt ein bisschen zusammen Ring kämpfen können und was weiß ich. Und beschließen dann Abenteuer zu unternehmen. Sie wollen konkret in die fernen Wälder reisen, in ein fernes Land, wo es großen Wald gibt. Und dort den Dämonen Humbaba bekämpfen. Spannenderweise ist dieser Wald ursprünglich im Osten, tief im Zagrosgebirge im Iran, in den ursprünglichen sumerischen Versionen, bis dann der Wald dort komplett abgeholzt war, 1000 Jahre später oder so, und dann in Ninive in der Version der Assyrer, der im noch existierenden Wald im Westen im Libanon verlegt wird. Also der Ort, wo der Wald liegt, ändert sich, je nachdem, aus welcher Zeit der Epoche diese Geschichte stammt. Ganz spannend. Aber in der Standardfassung, die man kennt, ist der Wald im Westen, im Libanon, ein Zedernwald. Und dort lebt ein Dämon, ein riesiges Monster. Humbaba wird lustigerweise sage ich auch, im Alten Testament als einer der Titanen oder Riesen erwähnt. Mhm. Also es gibt ja diese Geschichte über die Riesen, die auch immer wieder von so Ancient Alien-Leuten gerne mal referenziert werden, wenn es um irgendwelche Nephilim geht und so, da müssen wir irgendwann auch mal wann anders drüber reden. Aber es gibt auf jeden Fall einen spannenden Vergleich, dass es also nicht unwahrscheinlich, dass eben aus solchen Geschichten wie aus dem Gilgamesch-Epos die Monster und Bekannten einfach allen popkulturell, langzeitkulturell vertrauten Monster- und Riesengeschichten, dass die da eben so mit eingebaut wurden. Und aber diese Referenz dann verloren gegangen ist und man dann nicht mehr wusste, was sind das für Titanen, über die da geredet wird und was weiß ich, ne? Aber genau, Humbaba wahrscheinlich eines dieser mystischen großen Monster, das die beiden dann im Wald bekämpfen.
Also der wird ja auch, also Humbaba wird auch mit einem Gott verglichen oder ich glaube auch mal als Gott bezeichnet in der Ursprungsfassung. Also er ist
an. Ja, die Unterscheidung ist nicht so ganz klar, was ist Dämon, was ist Gott.
Sie sind wahrscheinlich ungefähr gleich stark. Also es ist ein sehr mächtiges Wesen.
Ja, und es liebt auch keiner die Götter. Also diese Idee, dass man seinen Gott liebt und so, das ist ein monotheistisches Phänomen von später. Man fürchtet sie eher. Es ist dieses Verhältnis von, also jetzt nicht besonders liebenswürdigen Gottheiten, sondern man versucht, sie in Schach zu halten, zu managen, mit Ritualen, mit Opfern, um möglichst das Schlimmste zu verhindern. Aber nicht besonders viel Erbarmen und Liebe und so.
Ja. Ja, wir haben nur die Hürden übersprungen, die auch ein Teil des Zivilisierungsprozesses von Enkidu waren, die ihm Brot und Bier gegeben haben.
Bitte, erzähl noch von denen.
Ja,
genau, das ist ein wichtiger Punkt.
Also nachdem Enkidu die 7 Tage und 7 Nächte mit Shamhat verbracht hat, brechen sie auf nach Uruk und treffen dabei auf Hürden. Und sie bieten ihm Brot und Bier an, was er natürlich auch noch nicht kannte. Und er kommt auf den Geschmack. Und im Gegenzug dafür beschützt er die Schafherde der Hirten für ein paar Tage. Genau. Also hier sind auch wieder
Lohnarbeit wird ihm quasi auch direkt mit hier. Stage 3 ist dann, er muss in Uruk direkt sich steuertechnisch anmelden und anfangen, Steuern zu bezahlen und Frondienste zu leisten wahrscheinlich. Aber genau, Stage 1 des Zivilisierungsprozesses ist 7 Tage lang Sex und die Liebe einer Frau. Stage 2 ist Brot und Bier. Es ist gefühlt ein sehr bayerisches Programm und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass das Wort Semmel aus dem Bayerischen wahrscheinlich auf sumerische Wurzeln zurückgeht für das Wort für kleines Brot, also für Brot auf Sumerisch. Da habe ich etymologisch mal gelesen, die Herleitung der Semmel. Wirklich die früheste Zivilisation, Brot, Bier, Steuern und Prostitution.
So, nur um das abzuschließen und genau, dann hat eben Gilgamesch seine Träume auch von der Ankunft Enkidus und als er dann in Uruk ankommt, kämpfen sie, keiner gewinnt die Oberhand, aber ich glaube, Gilgamesch gibt dann auf, weil er denkt, ah, okay, du bist mir ebenbürtig. Lass uns Freunde sein. Und ja, dann leben sie da zusammen friedlich, langweilen sich ein bisschen und dann schlägt ihm Gilgamesch das Abenteuer vor, in die Zedernwälder zu reisen und Humbaba herauszufordern.
Also sie sind jetzt am Rand des Waldes. Wir teleportieren uns mal da direkt.
Weil dazwischen sind eigentlich auch nur sehr viele Träume und Traumdeutungen, also Träume von Gilgamesch und Traumdeutungen von Enkidu, der alles als Gutes oben auslegt. Ja.
Sehr positiv. Großer Optimist.
Reglos standen wir am Rand des Waldes und ließen den Blick über die Zedern schweifen, die an den Flanken hoch zum Gipfel wuchsen. Dem Sitz der Götter, wo auch der Thron der Ishtar steht. Der Abendstern, der hier aufgeht. Und dahinter, irgendwo, liegt auch der Eingang in die Unterwelt, am Ende eines Wegs, den die Menschen gehen nach ihrem Tod. Die Stämme ragten auf wie die Äste eines einzigen Baums, dessen Krone bis zum Himmel reicht. Und der Wald, der war das Tor zu ihm. Wir aber hatten keine Zeit zum Beten. Wo Humbaba kam und ging, da war ein Pfad breit ausgetreten. Und der Geruch der Zedern, die Süße ihres Holzes, das Harz dazwischen Styraxbäume, schwer lag der Duft von Mastix in der Luft. Unter dem Dach der Äste aber war das Unterholz dicht und dornig und verwuchs zum Schatten in der Tiefe. Es war ein Ort, wo Menschen nichts verloren hatten. Wir zogen unsere Klingen aus der Scheide, schmierten mit Giftzieh ein und steckten das Breitbein in den Gürtel. Die Männer hießen wir hinter uns bleiben, während wir vordrangen in den Wald.
Laute hörten wir, die von nichts Lebendigem herrührten. Vor uns lag die Dunkelheit und hoch über unseren Köpfen eine grüne Dämmerung. Da tat sich endlich eine Lichtung auf. Ein abgeholzter Streifen Erde rund um einen Hag uralter Zedern, von dem ein Glanz ausging, als läge Licht über Licht.
Du darfst ihm nicht in die Augen schauen. In ihnen liegt der Tod. Schüttelt er nur einmal seinen Kopf, dann ist das Urteil über dich gesprochen. Verlass dich nicht darauf, dass er viele Worte macht. Vielleicht ist es klüger, wir gehen unbewaffnet auf ihn zu. Dies ist ein mysteriöser Ort, wo nichts ist, wie es scheint, und alles leicht ins Gleiten kommt.
Etwas wird mir schon einfallen, um ihn abzulenken. Den Männern jedenfalls befehle ich, den Hag zu umzingeln. Du aber versuch dich von hinten anzuschleichen. Mehr als 60 Schritte hatte ich noch zu gehen, bis zu ihm, als ich seine Stimme hörte. Der Schreck fuhr mir in alle Glieder. Wie angewurzelt blickte ich zu Boden und wagte nicht, den Kopf zu heben.
Oh, hallo, was stehst du da wie angewachsen? Scheinst aus gutem Holz geschnitzt zu sein. Deine Mutter versteht sich wohl darauf, stämmige Kinder in die Welt zu setzen. Auf die Knie mit dir, beide Hände flach auf der Erde, so will ich dich jetzt sehen. Solange du dich nicht rührst, hast du vor mir nichts zu fürchten. Sag, was willst du hier?
Bei meiner Mutter Ninsun und meinem Vater, dem mächtigen Lugalbandar. In meinem Land hat man viel von dir gehört, keiner aber dich je zu Gesicht bekommen. Als König habe ich mich darum aufgemacht, herauszufinden, welcher Berg dein Ansitz ist, um dir die Ehre zu erweisen, die dir zusteht, und dir als Zeichen der Verehrung ein Opfer darzubringen, wie es ein Gott verdient.
Und dazu hast du 50 Männer samt Äxten mitgebracht? Damit sie sich an meinen Bäumen die Klingen stumpf hauen?
Viel mehr als das. Erlaubst du uns, in deinem Großmut eine Zeder zu fällen für einen Tempel, den wir in Uruk unserer Stadt dir weihen wollen, so schwöre ich, wird die Mutter des Königs von Kish, meine ältere Schwester Emme Baragesi, deine Frau.
Ein Weibsbild, das du mir in den Wald bringst? Gut, dafür kannst du gerne eine alte Zeder umhauen, die da vom Blitz halb gespalten ist und schon die Fäule hat.
Das aber, göttlicher Humbaba, können meine Männer erst, wenn du eine der 7 Hüllen Licht, die dich umgeben, ablegst.
Mein Lieber, dann wird euch aber schwarz vor Augen werden.
Wie vermöchte man sonst den blendenden Glanz, der von dir ausgeht, zu ertragen? Deshalb wäre für dich auch nur ein großer Tempel wirklich angemessen. Aus einer Zeder allein aber lässt sich gerade nur die Schwelle dazu zimmern. Für eine zweite würde ich dir meine jüngere Schwester Peshtur zu Geliebten geben. Man nennt sie bei uns auch die kleine Feige.
Es werden viele Schwestern zum angeboten als Unterhandel. Es ist wirklich auffällig, wie leichtfällig und wie viele seiner Schwestern Gilgamesch hier verspricht. Sorry, kurzer Exkurs. Ja. Das Ganze eskaliert dann zunehmend, ja? Sollen wir direkt zum Kampfgeschehen springen?
Das können wir machen.
So, Humbaba sagt, für wie dumm hältst du mich?
Da aber war Enkidu, der sich lautlos wie eine Schlange angeschlichen hatte, bereits hinter ihm. Humbaba sah ihn erst im letzten Moment. Enkidu tat, als wolle er ihn umarmen, hieb ihm dann aber mit der Faust auf die Stirn, dass ihm das Blut über die Augen rann und blind machte. Er verzog sein Gesicht vor Schmerz, fleschte die Zähne, doch wie man einen Stier fängt, schlang Enkidu ein Seil um ihn und fesselte ihm die Ellbogen auf den Rücken.
Ihr hinterhältiges Pack, ist das die Ehre eines Königs? Geschworen hast du mir und hältst dein Wort, indem du mir wie ein hundsgemeiner Straßenräuber in den Rücken fällst? Einen Gott hast du mich genannt und ziehst mich nun wie ein Stück Vieh am Strick hinter dir her.
Hör nicht auf ihn, Gilgamesch, und komm ihm nicht zu nahe, er ist immer noch gefährlich. Lässt du ihn frei, bringt er uns einen nach dem anderen um.
Nur ein Na, Gilgamesch, holt sich Rat bei Hinterwäldlern und Holzköpfen. Was suchst du denn überhaupt bei mir? Habe ich dir denn je auch nur ein Haar gekrümmt? Und so weiter und so weiter. Wir müssen ein bisschen abkürzen, sonst lesen wir noch 2 Tage.
Das ist viel.
Nee, ist gar kein Problem. Auf jeden Fall wird dann Humbaba getötet und die beiden bringen das Holz zurück, erfolgreich in die Stadt und bauen damit den Tempel der Ishtar aus.
Ja.
Die Göttin Ishtar wird jetzt im Weiteren zu einem Problem. Denn Wir haben das Problem, dass sie sich in Gilgamesch ein bisschen verguckt und anfängt, an ihn heranzumachen. Es gab über Ishtar aber sehr viele Geschichten. Sie ist ja Liebes- und Kriegsgöttin und die Kombination ist ein bisschen schwer für ihre Beziehung. Sie ist ein bisschen toxisch, würde man heutzutage sagen, und die Leute sterben oft, mit denen sie Beziehungen eingeht. Und das wusste Gilgamesch und das war auch Allgemeinwissen der Leute, die diese Epen sie angeschaut haben. Von daher ist es kein so großes Wunder, dass Gilgamesch ihr einen Korb gibt und die Annäherungsversuche der Göttin zurückweist. Jetzt hat die Göttin aber natürlich einen Vater. den Göttervater. Shamash, oder?
Shamash ist der Sonnengott.
Ich glaube, sie geht zu Shamash, ihrem Vater, und beschwert sich über Gilgamesch, und der göttliche Stier wird losgeschickt. Die Domestizierung der Kuh war zu dem Zeitpunkt noch eine relativ neue Sache und die wurde hauptsächlich zu Transportzwecken, zur Arbeit in den Feldern quasi eingesetzt und noch weniger für die Milch, weil es ein bisschen gedauert hat, bis die Leute aufgehört haben, Durchfall zu bekommen von Kuhmilch, dass wir die Enzyme entwickelt haben. Das war ein langer Prozess und die Leute, glaube ich, damals haben noch nicht so viel Kuhmilch vertragen, wie wir heute das tun, wenn wir nicht keine Milchunverträglichkeit haben. Das ist ja die Sache mit der Milchunverträglichkeit, da hatten halt alle eine. Und das war aber in Uruk auch staatlich organisiert. Also es gab quasi ein Monopol auf Kühe und so. Und das, also die Kuh als stärkstes domestiziertes Tier, der Stier als mächtigstes, war dann auch ein großes Herrschaftszeichen und wurde zentral in den Götterkanon mit eingearbeitet als heiliges Tier. Und es gibt eben diesen göttlichen Stier, der dann losgeschickt wird, um Ishtar zu rächen. Und es kommt zum Kampf zwischen Enkidu und Gilgamesch und dem göttlichen Stier.
Der Stier wird dabei getötet.
Blöd für den Stier, blöd auch für die beiden.
Ja, blöd vor allem auch für Enkidu, weil die Götter beschließen sich, an ihn zu rächen. Und ich glaube, er hat dann auch einen Traum, wo er seinen Tod sieht. Und noch im selben Moment wird er krank. Und verstirbt dann letztlich auch an dieser Krankheit. Die wird nicht näher beziffert oder benannt, aber er stirbt in einer Krankheit. Und Gilgamesch betrauert ihn dann ausgiebig und baut ihm ein Denkmal. Und dann in seiner Verzweiflung beschließt er, eine Reise in die Unterwelt zu unternehmen, um den Sinn des Lebens zu erforschen und vielleicht auch den Sinn des Todes.
Also er hat eine tiefe existenzielle Krise. Ja. Der Tod seines Freundes von Enkidu ist der große Turning Point in der Geschichte. Die ganzen Abenteuer und so haben jetzt dahin gebaut, dass die beiden als Heldenpaar aufgebaut wurden, als Großes. Und jetzt geschieht das Ungeheuerliche, Enkidu stirbt. Und Gilgamesch scheint das erste Mal, obwohl er so viel Krieg geführt hat, gemordet und geblendet hat, scheint er sich jetzt tatsächlich das erste Mal in einer Sinnkrise mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Also es ist nicht nur die tiefe Trauer über seinen Freund und die Depression, die scheinbar damit einhergeht, sondern es ist eine tiefe Sinnkrise, die ihn auch seine eigene Existenz und Sterblichkeit irgendwie konfrontieren lässt. Und das versucht er als mit einem weiteren Abenteuer zu lösen, aber eben dieses Mal sehr deprimiert und ungewaschen im Vergleich zu den vorherigen. Vielleicht können wir auf Seite 129 kurz beschreiben, wie er auf diese Reise geht. Hier ein sehr schönes Zitat, nachdem er staut dann auch den Euphrat auf. Also die Idee ist, dass der erste Staudamm am Euphrat eine große zivilisatorische Errungenschaft für die Sicherheit mit den jährlichen Fluten und so, für die Planbarkeit der Landwirtschaft und so weiter, dass das Grabmal war für Enkidu. Wie Enkidu in diesem ersten Staudamm liegen würde. Das wird hier noch erklärt, dass er das gemacht hat. Und dann heißt es, danach kam er zu mir, um Abschied zu nehmen und ging ohne ein Gebet davon. Er folgte seinen eigenen Dämonen. Richtig guter Cliffhanger am Ende der 12. Tafel vor der 13. Tafel.
Ich sah sein Gesicht nicht mehr. Es verlor seine Züge nach und nach, als hätte es sich nur wiedergespiegelt im Strom. Es zerfloss im Wasser, das ans Ufer schlug. Der Tigris. Meile um Meile starkte ich den Kahn durch das Röhricht, das Schilf übermannshoch,
durch eine Stille, die nur die Kormorane störten und die Wasserbüffel, die durchs Dickicht brachen. Stück um Stück mit der Erinnerung starb auch ich. Was mich über den Fluss setzen ließ, weiß ich nicht. Was mich Tag um Tag ins Hochland trieb und weiter, immer weiter nach Osten. Vielleicht hoffte ich, etwas von ihm in der Wüste wiederzufinden. Vielleicht aber war es nur der insgeheime Wunsch, dort zu sterben. Lieber als Ghul herumzuirren, als je in der unteren Welt begraben zu sein. Menschen mied ich. Ich durchwanderte Ebenen, auf denen ausgebrannte Steine bei jedem Schritt hohl aneinander klangen. Wir hatten die Götter herausgefordert, uns auf ewig einen Namen zu machen. Geblieben aber war davon allein die Frage, ob mein Tod auch so erbärmlich sein würde wie der Enkidus. Was Nacht für Nacht auf dem blauen Grau des Himmels stand, aber blieb unentzifferbar für mich. War der Abendstern untergegangen, folgte ich dem Tierkreis. Ich schlief nur wenig, ging und ging und setzte bloß den einen vor den anderen Fuß. Das Jahr wurde kalt. Ah, der Geruch des Windes, ich habe ihn vergessen. Fühllos war ich geworden. Seit Enkidus Tod roch ich nichts mehr. Auch den Geschmack hatte ich verloren. Ich ging, wo nie zuvor Menschen gegangen waren. Das Land stieg an. Stufe reihte sich an Stufe und überall nur Schlacke, die beim Guss der Himmel übrig bleibt und zur Weite erstarrt war, während der Horizont höher und höher zu liegen kam.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr schöne Beschreibung seiner Depression, das Geschmacklos und das Fühllos-Werden. Also Menschen konnten auch schon vor. Das finde ich das Beeindruckende an diesem Epos und an der Literatur, dass eben Leute vor 4000 Jahren, über 4000 Jahren, sich offensichtlich genauso gefühlt haben, wie wir uns heute fühlen, wenn wir jemanden verlieren oder eine existenzielle Krise haben. Und das eine sehr gute Beschreibung von Depressionen ist von vor 4000 Jahren. So, also auch dieses. Also er verliert, es ist nicht nur so, dass er gesund trauert über den Tod seines Freundes, sondern er hat tatsächlich ja mehr. Er stürzt tatsächlich in eine tiefe Unbalance und hört auch auf, sich um sich zu kümmern, sich zu waschen und wandert ohne Menschen sehen zu wollen durch die Einöde und Gräbwasserlöcher. Ja. Und dann heißt es, und eines Abends, als ich am Feuer saß und in die Glut starrte, wurde mir mit einem Mal bewusst, warum. Als Kind hatte man mir von jenem König erzählt, von dem die Flut herniederkam, Ut-Napishti, von dem es hieß, er habe das ewige Leben gefunden. Und ich ging weiter, ging bis an den Rand der Welt, der sich vor mir auftürmte, stieg seine Schluchten hinauf und suchte nach gangbaren Pässen, marschierte bis ins Dunkel, obwohl mir graute vor den Löwen, seit sie einen unserer Männer damals vom Feuer weggezerrt hatten. Eine Löwin war's. Als ich sie aufspürte, sah ich, wie sie das Gesicht des Toten mit ihrer Zunge leckte, und ich betete zum Mond. In einer jenen Nächte hatte ich einen Traum, ich hörte Löwengebrüll, sah Gazellen sich drängen um ein Wasserloch, sah sie sich wälzen, verspielt im Schlamm, ein Sinnbild der Lebenslust, so wirkte es auf mich. Da schrak ich auf, nahm das Beil aus meinem Gürtel, zog den Dolch und fuhr unter sie. Blind vor Wut hieb ich auf sie ein, schlachtete Zahllose ab und schlug die übrigen in die Flucht. War es die Angst, jene uralte Angst in mir, die ich glaubte, damit endlich überwinden zu können? Oder war es der Hass auf alles, was lebendiger war als ich? Doch was hatte ich getötet? Die Löwen? Ich verkam, aß das Fleisch immer öfter roh, trank das noch warme Blut und es wurde kälter. Es zerschürfte mir die Haut und ich starrte in die Sonne und hörte Shamash sagen, »Wie weit willst du denn jetzt noch gehen, Gilgamesch? Das Leben, das du suchst, das wirst du hier nicht finden.« Und dann sagt Gilgamesch den berühmten Satz, den wir von jeder Person, die zu viel arbeitet, kennen. Schlafen kann ich genug nach meinem Tod. Lass mich die Sonne sehen und satt werden vom Licht. Als Toter werde ich hungern müssen nach ihr. Ich würde ganz frech behaupten, dass wir die jetzt einen Cut machen und die erste Folge beenden. Und einfach nächstes Mal noch den zweiten Teil des Gilgamesch-Eposes in aller Ruhe besprechen und dann auch auf den Stoff im Wandel der Zeit eingehen und noch ein paar Diskussionen über die Beziehung zwischen Enkidu und Gilgamesch aufmachen können.
Ja.
Was hältst du davon?
Das können wir machen. Wir hätten wahrscheinlich auch noch mehr erzählen können, ob zu Humbaba oder... Aber es ist, ja, man kann sich sehr lange, glaube ich, mit diesem Text beschäftigen und viel darin wiederfinden.
Man könnte einen eigenen Podcast nur über das Gilgamesch-Epos machen.
Ja. Aber ich denke, als Einstieg ist das ganz gut.
Dann hören wir uns nächste Woche mit dem zweiten Teil dazu. Ich bedanke mich für unsere Unterstützer auf YouTube. Vielen Dank für alle, die dort YouTube Premium gemacht haben und uns unterstützt. Und natürlich auch an alle unsere Patreons. Petrusilius Zwackelmann, Onkel Didi, Freier Stuart, Fanny Dietrich, der coolere Herr Fischer vom Ardeng-Gymnasium und alle, die uns unterstützen und nicht genannt werden wollen. Vielen lieben Dank euch. Und wir freuen uns auf mehr Keilschrift-Literatur nächste Woche mit euch.
Macht's gut. Bis bald.